Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Katechismusreihe hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Michael Wielert. Die Feier des christlichen Mysteriums, das sind die Artikel, die wir in den letzten Wochen und Monaten behandelt haben. Und zurzeit sind wir daran, Artikel Nummer 7 hier zu lesen und genauer reinzuhören in dem, was dahinter steckt. Artikel 7 ist das Sakrament der Ehe. Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten für diese Zeit, Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Wir haben sozusagen einen neuen Abschnitt vor uns, der gleich in das Eingemachte der Ehe, in das Sakrament der Ehe einsteigt. Und zwar ist dieser Abschnitt überschrieben mit die Treue in der ehelichen Liebe. Ich beginne gleich mit dem Abschnitt 1646. Die eheliche Liebe verlangt von Natur aus von den Gatten unverletzliche Treue. Das ergibt sich aus der gegenseitigen Hingabe, in der die beiden Gatten sich einander schenken. Liebe will endgültig sein. Sie kann nicht bloß auf Weiteres gelten. Diese innige Vereinigung als gegenseitiges Sich-Schenken zweier Personen, die auch das Wohl der Kinder verlangen, die unbedingte Treue der Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit.
Liebe will das Du und nicht das Ich. Das ist also das Wesentliche. Und man spricht so viel von Liebe, aber es ist halt nicht immer Liebe. Wir erleben ja gegenwärtig eine solche Sexwelle, die Liebe fast abzutöten droht. Es ist wie ein Tornado, der über die jungen Menschen hinweggeht und so vieles kaputt macht. Die eheliche Liebe verlangt von Natur aus unverletzliche Treue. Das heißt, für den anderen ganz da sein, sich ganz auf ihn einlassen, nicht das umeinander tändeln, nicht das von Blume zu Blume fliegen. Die wechselnden Partnerschaften, die sind von vornherein eine schlechte Voraussetzung für eheliche Treue. Eheliche Treue, das kann schon eingeübt werden, eben in der vorehelichen Zeit. Die eheliche Liebe verlangt unverletzliche Treue. Und das ergibt sich aus der gegenseitigen Hingabe, in der sich die Gatten einander ganz schenken. Also das ist einfach der Ehe vorbehalten. Und da kann man nicht umeinander tun. Liebe will endgültig sein. Für immer. Sie kann nicht bloß bis auf Weiteres gelten. Also sozusagen bis zum nächsten Urlaub oder bis zum nächsten Flirt oder bis zum nächsten Disco-Besuch. Für immer. Bis auf Weiteres, das wäre nicht das, was eheliche Liebe will. Diese innige Vereinigung als gegenseitiges Sich-Schenken, wie auch das Wohl der Kinder, verlangen die unbedingte Treue der Gatten. Wer sich ganz hingibt, der kann auch vom anderen erwarten, dass er eben zur Gänze für ihn da ist. Und immer muss das Wohl der Kinder im Auge behalten werden. Und das ist heute auch so ein Problem, dass jeder sich selber verwirklichen will und da bleibt dann der andere auf der Strecke und bleiben noch viel mehr die Kinder auf der Strecke. Wir erleben ja gegenwärtig dieses ganze Drama der Scheidungsweisen, dieses ganze Drama, wo Kinder hin und her gerissen werden zwischen den Partnern. Man kann einem Kind nicht mehr mitgeben als diese Geborgenheit, als dieses Wissen, wir sind für dich da. Und das ist doch etwas ganz Großartiges. Und wenn ein Kind dann aus dieser Geborgenheit dann später ebenfalls wieder hineintritt in eine Ehe, hat es von Haus aus schon einfach viel die besseren Bedingungen. Natürlich, manche Menschen, die eben als Scheidungsweisen das so erlebt haben, wie man da hin und her gerissen ist, die wagen dann oft gar nicht den Schritt in die Ehe. Das ist das Nächste. Und wenn sie eine Ehe eingehen, dann sind sie in der ständigen Angst, den Partner auch zu verlieren. Also da haben wir gegenwärtig ein so, eine so schwierige Situation für viele Menschen. Und da kann man eigentlich gar nicht genug drum beten, dass unsere Ehepartner in der Liebe gefestigt sind und einander die Treue halten, dass sie in dieser Gnade, dass ihnen diese Gnade auch geschenkt ist, die Treue. Aber man muss eben das Seine auch dazu tun. Wenn man also ständig mit dem Feuer spielt, dann passiert es natürlich, dass irgendwann die Dinge anbrennen und dass dann das ganze Haus in Flammen steht und dass man schließlich vor den Ruinen steht, die vorher so wunderbar sich angeschaut haben.
Dirk Jan Gschwind, Sie haben das eben schon erwähnt, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, wo viele Einflüsse, viele Strömungen um uns herum sind. Ich denke so in einer normalen Großstadt an den Weg von einem jungen Erwachsenen, der sich morgens aus dem Haus begibt und dann in die U-Bahn sitzt und vermutlich schon halbnackten Wahrheiten gegenüber sitzt in Form von Werbung. Und hier ist jetzt im Katechismus die Rede von der unverletzlichen Treue. Wie kann ich diese Unverletzlichkeit, diese unverletzliche Treue bewahren, wenn ich in einer Welt lebe, von der ständig gekratzt wird? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich mich wirklich darauf besinne und darauf stütze und täglich diesem praktisch irgendwie entgehen kann man ihm ja nicht, aber ja. Wie kann man damit umgehen?
Die Anfechtungen sind natürlich groß. Ich meine, die Werbung ist dann sicher noch das Wenigste und die Illustrierten sind das Wenigste. Und ich meine, du musst ja nicht unbedingt gerade Pornohefte kaufen, du musst auch die Illustrierten nicht kaufen und musst nicht in Filme gehen, musst nicht im Fernsehen das anschauen. Das sind alles Dinge, die schon irgendwo helfen, dass man da nicht hineinschlittert. Aber wissen Sie, es ist ja auch die unmittelbare Umgebung. Es ist ja nicht so, also wenn mir Gymnasiasten erzählen, wie sich manche Mädchen an einen hinwerfen, oder, also das ist ja manchmal schon wirklich dramatisch. Also die brauchen schon einen festen Standpunkt und müssen wissen, was sie wollen. Und da meine ich halt, da spielt schon das Gebet eine große Rolle. Da spielt auch der regelmäßige Empfang des Bußsakramentes. Ich sage, das sakramentale Leben spielt schon eine große Rolle. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir sehen das ja auch bei Heiligen der jüngeren Zeit. Denken Sie an Pier Giorgio Frascati. Denken Sie eben an Leute, die also in unserer Zeit zu Heiligen herangereift sind. Aber das geht eben nur, wenn ich dann auch ein gewisses Gebetsleben habe, wenn ich dann auch das sakramentale Leben pflege und wenn ich natürlich dann auch schaue, dass ich mich da nicht in Gefahren begebe, die einfach mich dann überwältigen. Der Mensch ist ja schon anfechtbar, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir da so aus Holz werden.
Die Sakramente und das Gebetsleben können also sowas oder sind sowas wie ein Schutzmantel vereinen, den man natürlich immer wieder auch neu in Anspruch nehmen muss und sollte in diesen Zeiten.
Ja, man muss freilich auch immer die Gelegenheiten meiden und das gilt für alle Menschen, das gilt für Männer wie für Frauen. Man muss dann schon auch spüren, wo wird was auch gefährlich, wo wird was brisant. Wissen Sie, wenn jemand einem gar so viel Zuneigung schenkt und so weiter und immer die Nähe sucht und sagt, du bist halt der Beste und mit dir verstehe ich mich und welcher Mensch hört das nicht gern? Und dann irgendwann saust man rein.
Gut, gehen wir weiter zum nächsten Artikel, 1647. Der tiefste Grund liegt in der Treue Gottes zu seinem Bund und in der Treue Christi zu seiner Kirche. Durch das Sakrament der Ehe werden die Gatten fähig, diese Treue zu leben und sie zu bezeugen. Durch das Sakrament erhält die Unauflöslichkeit der Ehe einen neuen, tieferen Sinn.
Also hier wird die ganze theologische Tragweite des Sakramentes der Ehe noch einmal betont, dass es eben seinen tiefsten Grund in der Treue Gottes hat und in der Treue Christi, in der Treue Gottes zu seinem Bund, in der Treue Christi zu seiner Kirche. Aber das Sakrament der Ehe in Treue zu leben, das heißt halt einfach auch, dass ich die Sakramentalität der Ehe lebe. Und da ist wieder wichtig, dass ich eben das Sakrament lebe. Nicht nur das Sakrament jetzt einmal empfangen, sondern das Sakrament will Tag für Tag neu gelebt werden. Und da ist das Gebet wieder ungeheuer wichtig. Ich denke zum Beispiel an den Vater von Papst Johannes Paul II., der täglich den Rosenkranz gebetet hat, und der Sohn hat es erlebt. Der Sohn hat mitgebetet, die beiden Söhne haben mitgebetet, wenn der Vater den Rosenkranz gebetet hat. Also da sind schon Dinge da, wir hätten schon die Möglichkeiten, also durch ein vertieftes Gebetsleben einfach auch da eine Stärkung zu erfahren. Früher war das in den Familien üblich, dass man miteinander den Rosenkranz gebetet hat. Ich weiß das also nur bei meinen Großeltern. Da ist man am Abend, da hat es natürlich noch keinen Fernseher gegeben, da musste man nicht unbedingt die Tagesschau anschauen. Da kam nicht noch nur ein Krimi oder was, sondern da ist der Tag ausgeklungen mit dem gemeinsamen Gebet des Rosenkranzes. Da ist alles in der Stube nachgenäht und hat den Rosenkranz gebetet.
Der nächste Abschnitt ist 1648. Sich lebenslang an einen Menschen binden, kann schwierig, ja unmöglich erscheinen. Umso wichtiger ist es, die frohe Botschaft zu verkünden, dass Gott uns mit einer endgültigen, unwiderruflichen Liebe liebt, dass die Gatten an dieser Liebe teilhaben, dass diese sie trägt und stützt und dass sie durch ihre Treue Zeugen der treuen Liebe Gottes sein können. Die Gatten, die mit der Hilfe Gottes in oft sehr schwierigen Verhältnissen dieses Zeugnis geben, verdienen den Dank und den Beistand der kirchlichen Gemeinschaft.
Dank und Beistand der kirchlichen Gemeinschaft, dass man da auch in das öffentliche Bewusstsein das wieder stärker bringt, dass es möglich ist, dass Leute 50 Jahre miteinander gehen, miteinander den Lebensweg gehen. Mir hat ein solches Jubelpaar erzählt, sie haben mit der Pfarrei eine mehrtägige Fahrt gemacht und das ist es an einem Abend auch extra nochmal ihre goldene Hochzeit gefeiert worden. Also das finde ich ja großartig. Also Dank und Beistand der kirchlichen Gemeinschaft, aber diesen Beistand der kirchlichen Gemeinschaft, den braucht man natürlich für die Ehen ja Tag für Tag. Da kommt es ja wirklich drauf an, was die Nachbarin sagt. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo also auch eine junge Frau halt mit ihrer Ehe gar nicht so zufrieden war und einer ältere Nachbarin halt ihr Leid geklagt hat und sich halt da was anderes vorgestellt hat. Und die Frau, die hat ihr dann nicht Meinung gesagt, sondern hat ihr einfach nicht bloß ins Gewissen geredet, sondern ihr bewusst gemacht, was sie eigentlich doch hat und dass sie das nicht verlieren soll, dass sie das nicht aufs Spiel setzen soll. Verstehen Sie, es kommt oft auch darauf an, was sagt die Umwelt, was sagt das Umfeld, wie sprechen die? Wenn jeder natürlich sagt, ja, also mit dem kannst du ja nicht aushalten oder mit der, also was hast du da für eine? Also wenn das schon alles so ins Negative rutscht in der nächsten Umgebung, dann ist die Gefahr halt da. Sich lebenslang einen Menschen binden kann schwierig, ja unmöglich erscheinen. Und das steht ja vielen vor Augen, wenn sie heute heiraten wollen. Jeder denkt dran, das könnte schief gehen. Das könnte daneben gehen. Das erlebt man so dramatisch heute, dass jeder Angst hat. Und wissen Sie, unsere Scheidungsgesetze sind ja schon so, dass wenn einer sich auf diese Ehe eingelassen hat und der andere verlässt einen, dann stehst du vor einem Scherbenhaufen. Und das kann dich für den Rest deines Lebens wirklich, ja, ungeheuer belasten. Und deshalb die Ängste auch. Aber es ist wichtig, die frohe Botschaft einfach wieder deutlich herauszustellen, dass Ehe gelingen kann mit der Hilfe Gottes. Und wir dürfen ja auf die Hilfe Gottes vertrauen. Und ich glaube, wir sollten viel mehr auf die Hilfe Gottes vertrauen. Und wenn wir wirklich ein großes Vertrauen haben, dann wird es auch richtig. Und dann können wir einander tragen und können wir einander helfen. Und da wächst dann auch das wirklich tiefe Glück einer Ehe.
Abschnitt 1649. Es gibt jedoch Situationen, in denen das eheliche Zusammenleben aus sehr verschiedenen Gründen praktisch unmöglich wird. In diesen Fällen gestattet die Kirche, dass sich die Gatten dem Leib nach trennen und nicht länger zusammenwohnen. Die Ehe der getrennten Gatten bleibt aber vor Gott weiterhin aufrecht. Sie sind nicht frei, eine neue Ehe zu schließen. In dieser schwierigen Situation wäre, falls dies möglich ist, die Versöhnung die beste Lösung. Die christliche Gemeinde soll diesen Menschen behilflich sein, in ihrem Leben diese Situation christlich zu bewältigen, in Treue zu ihrem Eheband, das unauflöslich bleibt.
Ja, es kann Situationen geben, in denen es praktisch unmöglich ist. Also wenn ein Partner auf und davon geht, dann steht man da, womöglich mit Kindern, und man muss schauen, wie man die durchbringt. Und da gäbe es jetzt die Möglichkeit, es bietet sich eine Möglichkeit an, mit einem neuen Partner zu bewältigen. Das sind dann schon schwierige Dinge. Und da dann die Treue durchzuhalten und diesem, der einen so im Stich gelassen hat, dem die Treue zu halten, das ist nicht leicht. Und da können wir auch über keinen den Stab brechen, der diese Treue nicht zu halten vermag. Es gibt schon immer wieder Beispiele, wo jemand wirklich das weiterträgt, durchträgt. Keinen Fall, da hat die Frau den Mann verlassen, und zwar schon bald nach der Trauung, schon sehr bald ist die auf und davon. Und der Mann hat nicht mehr geheiratet. Erst nachdem die Frau gestorben war, hat er wieder geheiratet. Aber da war er dann inzwischen schon alter Mann. Da kann man sagen, das war dann irgendwo natürlich schon, ja, heroisch. Aber das bringt halt nicht jeder fertig. Das bringt nur sehr selten jemand fertig. Und wie gesagt, es ist eine schwierige, schwierige Situation. Und da zu helfen und da vielleicht auch wieder schauen, dass die zwei zusammenkommen, das ist gar nicht so einfach.
Abschnitt 1650. In vielen Ländern gibt es heute zahlreiche Katholiken, die sich nach den zivilen Gesetzen scheiden lassen und eine neue zivile Ehe schließen. Die Kirche fühlt sich dem Wort Jesu Christi verpflichtet. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Können wir nachlesen bei Markus Kapitel 10, Vers 11 und 12. Die Kirche hält deshalb daran fest, dass sie, falls die Ehe gültig war, eine neue Verbindung nicht als gültig anerkennen kann. Falls geschiedene Zivile verheiratet sind, befinden sie sich in einer Situation, die dem Gesetz Gottes objektiv widerspricht. Darum dürfen sie, solange diese Situation andauert, nicht die Kommunion empfangen. Aus dem gleichen Grund können sie gewisse kirchliche Aufgaben nicht ausüben. Die Aussöhnung durch das Bußsakrament kann nur solchen gewährt werden, die es bereuen, das Zeichen des Bundes und der Treue zu Christus verletzt zu haben und sich verpflichten, in vollständiger Enthaltsamkeit zu leben.
Ja, hier wird also ein sehr schwieriges Problem angesprochen, das sich ja inzwischen so stark gehäuft hat, die wiederverheiratet Geschiedenen, dass immer wieder auch überlegt wird, wie kann man dieses Problem angehen. Da steht auf der einen Seite das Wort Jesu ganz klar und deutlich vor uns, auf der anderen Seite eine Situation, wo Menschen unglaublich leiden, weil sie eben nicht zur Heiligen Kommunion gehen können, auch nicht zum Bußsakrament, und die dann also schon sehr stark darunter leiden. Und wie soll man denen einen Weg öffnen? Man hat ja schon Verschiedenes überlegt. Aber ich glaube, die ganze Dramatik wäre nicht so stark, wenn wir nicht heute einen derart häufigen Kommunionempfang hätten. Wenn heute, sagen wir, drei Viertel von der ganzen Kirche zur Heiligen Kommunion geht und dann stehst du da allein drin, oder das ein paar, die da eben nicht zur Kommunion gehen können, da fühlt man sich dann schon sehr allein gelassen. Aber man sollte halt auch daran denken, dass der liebe Gott durchaus die Möglichkeit hat, auch wenn man jetzt nicht zur Heiligen Kommunion davor gehen kann, einem die Gnaden zu schenken, die er mit der Heiligen Kommunion verbunden hat, wenn wir in geistiger Weise das tun, wenn wir also ganz innig meinen, manche sagen ja, also ich, von meinem Gewissen ist das alles ganz klar, aber es ist halt eine schwierige Situation, und wir können nicht einfach über das Wort Jesu da hinweggehen. Man könnte nur den anderen Weg gehen, indem man eben versucht zu schauen, ob die erste Ehe ungültig war, ob die gar nicht zustande gekommen ist. Das wäre natürlich dann ein Ehegerichtsverfahren, auf das man sich dann einlassen müsste. Also da gibt es schon viele Nöte. Gerade das häuft sich dann ganz besonders, wenn ein Kind zur ersten Heiligen Kommunion kommt. Da leiden die Partner dann schon immer sehr, sehr stark drunter. Plus, müssen wir da vielleicht auch sehen, wie man das dann im Einzelnen löst. Also da, das ist schon schwierig, schon schwierig.
Normal, hier wie es jetzt hier steht, werden natürlich diejenigen aufgerufen, sich daran zu halten. Hat man eine Ortsgemeinde gehabt. Da hat der Pfarrer eigentlich jeden in seiner Gemeinde gekannt, wusste, in welchen Verhältnissen er lebt.
Ja, ja.
Heute haben wir ja mehr eine Personalgemeinde. Die Leute in großen Städten, in Seelsorgeeinheiten, schauen sich nach der Zeit um, wo für sie der Gottesdienst günstig ist, in den sie dann gehen. Das heißt, ich habe heute vermutlich über die Hälfte im Gottesdienst, die der Pfarrer gar nicht mehr kennt. Der weiß gar nicht, wie die leben oder wie ihr Leben aussieht. Ich kann als Geistlicher, können Sie ja dann nicht dafür verantwortlich sein, oder Sie haben ja gar nicht mehr so Ihre Gemeinde vor sich. Sie wissen das ja gar nicht.
Also in städtischen Gemeinden, da ist es ja, also der, gerade, ich denke jetzt an der Stadt, wo die Leute jetzt von den Dorfpfarreien dann wegen der günstigen Zeit dorthin kommen. Ich meine, der Stadtpfarrer kann ja wirklich, und die Kommunionhelfer können ja wirklich nicht wissen, wer ist jetzt da in einer ungültigen Ehe oder sowas. Das muss jeder Einzelne dann schon selber wissen, ob er gehen kann oder nicht. Und auf dem Land ist das wieder ganz anders. Auf dem Land, also ich habe den Fall erlebt, auch so eine Geschichte gewesen, und die wiederverheiratete Frau ist zur Kommunion gegangen. Ich kann sie ja dann auch nicht zurückweisen, das kann ich auch nicht machen, ich kann also sie nicht wegschicken, das kann ich auch nicht machen. Aber Leute haben sie angesprochen und haben gesagt, du kannst doch nicht zur Kommunion gehen. Ja, die war natürlich tödlich beleidigt, aber Recht haben die natürlich gehabt. Das hätte natürlich der Pfarrer sagen müssen, gell? Also ich habe das schon immer wieder so gemacht, dass ich dann mit den Leuten auch gesprochen habe und gesagt habe, also schauen Sie das, denken Sie dran, wenn Sie das so einfach jetzt zur Kommunion gehen, als ob nichts wäre, das ist ja nicht richtig. Denn Sie werden ja sicher nicht die Gnaden bekommen, die man bekommt in der Heiligen Kommunion, wenn das, wenn sie nicht im Stand der Gnade sind. Die Voraussetzung ist ja, dass man im Stand der Gnade ist. Also tun sie lieber eben in ihrer Bank bleiben und tun sie eine Anbetung machen, tun sie in geistiger Weise das einfach damit vollziehen, aber gehen sie doch bitte nicht zur Heiligen Kommunion.
Mir fallen jetzt gerade zwei, drei Dinge ein aus der Bibel, wo ich jetzt einfach die Frage stellen würde, würde Jesus so handeln? Er war ja gerade jemand, der auf Leute, die in Sünde gelebt haben, die ja aus der Gesellschaft auch zum Teil zu seiner Zeit ausgeschlossen waren, auf die ist er ja gerade zugegangen und hat mit ihnen sogar Mahl gehalten.
Ja, ja,
also war bei ihnen zum Essen.
Ja, ja, aber er hat schon geschaut, dass die Dinge in Ordnung kommen. Also er hat da schon klare Worte. Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, also so ist es nicht, dass Jesus da so den Mantel des Schweigens über alles ausbreitet.
Nee, das nicht. Das war auch nicht damit gemeint.
Das tut er nicht. Er tut schon ganz klar, er hat milde Barmherzigkeit, aber es müssen die Dinge auch in Ordnung kommen.
Gut, gehen wir noch zum letzten Abschnitt unter diesem Leitwort, die Treue in der ehelichen Liebe, Abschnitt 1651. Den Christen, die in dieser Situation leben und oft den Glauben bewahren und ihre Kinder christlich erziehen möchten, sollen die Priester und die ganze Gemeinde aufmerksame Zuwendung schenken, damit sie sich nicht als von der Kirche getrennt betrachten, an deren Leben sie sich als Getaufte beteiligen können und sollen. Sie sollen ermahnt werden, das Wort Gottes zu hören, am heiligen Messopfer teilzunehmen, regelmäßig zu beten, die Gemeinde in ihren Werken der Nächstenliebe und Unternehmungen zur Förderung der Gerechtigkeit zu unterstützen, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen und den Geist und die Werke der Buße zu pflegen, um so von Tag zu Tag die Gnade Gottes auf sich herabzurufen.
Ja, das sind ja die wesentlichen Dinge genannt. Also auch wenn jemand eben in solchen Verhältnissen lebt, dass er also wieder verheiratet, geschieden ist, dass er sich bemüht, dass er regelmäßig zum Gottesdienst geht, dass er regelmäßig betet. Das sind ja alles Dinge, die ihm offen stehen. Und das soll er auch nützen und das soll er auch pflegen und das Wort Gottes hören. Und natürlich sich bemühen, seine Kinder gut zu erziehen. Und das tun ja sehr viele von denen, bemühen sich ja wirklich, ihren Kindern was mitzugeben. Aber es ist schon immer eine Leidensgeschichte immer mit. Das darf man nicht vergessen. Es wird immer, da wird auch sehr viel gelitten. Und die Kinder stellen ja auch Fragen, so ist es ja nicht. Und da kommt es jetzt wieder darauf an, was sage ich dann? Wie bringe ich es meinem Kind bei? Da finden schon Gespräche statt, die oft also schon mit vielen Tränen auch verbunden sind.
Katechismus bei Radio Horeb. Auf Sendung ist unser Referent Dekan Ludwig Gschwind. Wir haben das Thema die Treue in der ehelichen Liebe und wir haben eine erste Hörerin aus München, Frau Maritsch. Guten Tag.
Guten Tag. Ich bin auch geschieden. Ich höre Diskussion auch. Aber ich habe auch gesagt zu meinem Mann, ich bleibe treu zu dir, zum Gott, bis zu meinem Todes. Aber du kannst machen, was du willst. Du gehst und er hat geheiratet und er lebt seit 7 Jahren. Wir waren 28 Jahre verheiratet, 2 Kinder haben wir, Erwachsene. Und ich gehe nicht nach Sünden nach und das man kann nicht, meiner Meinung erlauben, dass man nachgehen, was die Sünder wollen, sondern muss man nachgehen, was er Gott will. Das ist meine Entscheidung. Ja oder nein, wenn wir schon versprochen haben, muss man dabei bleiben, gibt es nichts wieder nochmal heiraten. Das ist meine Entscheidung.
Frau Maritsch, vielen Dank für diese klaren Worte.
Ja.
Dekan Gschwind,
Ja, das ist natürlich schon großartig, wenn man da klar, ich meine, das sind ja, schauen Sie, wenn ich an meine Mutter denke, mein Vater ist gefallen, da war ich 3 Jahre alt, meine Mutter hat nie mehr geheiratet.
Ja, schön, meine Mutter auch nicht, meine Mutter ist auch Witwe, hat sie auch nicht geheiratet. Und sie hat nicht mehr dran gedacht, sie hat gesagt, nein, ich bleibe bei meinem Kind. Und ich sorge für sie und ich sorge für sie jetzt und sie hat für mich gesorgt und die Beziehung ist immer gut. Und da wird man nie nach fremden Männern suchen und schauen und Kinder nachverlässigen. Das ist für mich eine kaputte Entscheidung, wenn man sowas denkt.
Frau Maric, vielen Dank für Ihren Beitrag zur Sendung.
Danke
für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Wiederhören.
Alles Gute.
Dekan Gschwind, da müssen wir aber noch kurz darauf hinweisen, dass wenn man verwitwet ist,
da kann man freilich wieder heiraten.
Da wäre eine zweite Heirat natürlich möglich.
Aber auch da, wie gesagt, gibt es durchaus diese Dinge, dass jemand dem Partner die Treue hält. Da gibt es ja eine wunderbare Geschichte, die Johann Peter Hebel erzählt, von einer Verlobten, wo der Verlobte umkommt im Bergwerk und sie hält ihm die Treue und schließlich wird der, also wo sie schon hochbetagt ist, wird der tot geborgen aus dem Bergwerk und da sieht sie ihn noch einmal und dann stirbt sie. Also das ist eine wunderbare Erzählung, die der Johann Peter Hebel mal erzählt.
Dekan Gschwind, Frage. Wir kennen unsere Gesellschaft, wir wissen um die Zeit, in der wir leben. Wir erleben Scheidungen tagtäglich. Es ist, glaube ich, die Zahl über die Hälfte, fast sogar 2/3, die sich scheiden lassen. Ich selbst habe die Sendung Gott hört dein Gebet am Sonntagabend, bin dort oft auf Sendung und erlebe auch dort, wie oft Menschen anrufen, bei denen die Beziehung am in die Brüche gehen ist. Die verzweifelt sind, Menschen, die vielleicht auch schon getrennt leben von ihrem Ehepartner und die auf die Scheidung zugehen. Sind wir von der Kirche aus genügend gerüstet, diesen Menschen weiterzuhelfen, diesen Menschen ein Angebot zu machen? Wenn ich so zuhöre bei Gott hört dein Gebet, dann denke ich oft, die Menschen sind alleine gelassen, gerade in schwierigen Phasen ihres Lebens oder haben nicht mehr diesen Draht oder nicht diesen Draht zur Kirche, um dann auch dort Hilfe zu beantragen. Man müsste in dieser Situation an die Kirchtür klopfen, was vermutlich vielen schon schwerfällt. Gibt es da Angebote, wo Menschen wahrnehmen können und wie können sie auf die Gemeinde zugehen? Haben Sie das in Ihrer Tätigkeit als Pfarrer erlebt, dass Frauen, Männer vorbeikommen und sagen, wir leben in einer schwierigen Situation, wir glauben, wir überleben das als Ehepaar nicht. Wie können Sie uns helfen?
Also da muss ich sagen, da ist der Ortspfarrer oft nicht derjenige, den Sie da aufsuchen. Sondern das ist meistens dann, sind es Wallfahrtsorte, wo die Leute zum Beichtvater dann sich da offenbaren. Aber es gibt dann schon auch Angebote, so auf regionaler Ebene, für solche Probleme. Also das gibt es also heute schon ein vielfaches Angebot, wo Leute sich da aussprechen können und auch Hilfe suchen können, auch wenn man in Eheproblemen ist. Es ist ja nicht immer so, dass gleich die Scheidung droht. Aber es gibt ja manchmal schon Eheprobleme, wo man jemanden braucht, der da vielleicht ein bisschen mithilft, ein bisschen mitdenkt, vielleicht auch dem anderen die Augen öffnet. Solche Dinge gibt's heute schon. Also in vielfacher Weise wird es angeboten. Es muss halt wahrgenommen werden. Man kann darauf aufmerksam machen. Es sind meistens an den Kirchentüren sind auch Anschläge dort, wo man sich hinwenden kann. Also da gibt's heute schon ein Angebot.
Es gibt vor allem in Großstädten vermutlich Eheberatungsstellen, kirchliche und natürlich auch psychologische Beratungsstellen.
Ja, also da gibt's heute schon sehr viel. Und wie gesagt, zum Pfarrer kommen die eigentlich eher selten. Da kann es eher sein, dass der Pfarrer davon erfährt und dann auf die zugeht. Und dann sagt, horch doch mal, was ist denn bei euch los? Stimmt da was nicht? Oder ja. Und das, da kann es dann schon sein, dass man dann wirklich in der Wespennest reinkommt.
Das liegt vermutlich überwiegend an dem Gerücht, wo man sagt, der Pfarrer ist ja nicht verheiratet. Was will der uns denn sagen? Wo will der uns schon Tipps geben? Der Herr Schwind, ich gebe Ihnen jetzt Gelegenheit, diesem Vorurteil zu widersprechen.
Ja, ich meine, der Pfarrer, der ist natürlich kein Wundermann, der da dann alles heilen kann, aber der kann vielleicht doch als Außenstehender auf das eine und andere aufmerksam machen. Der kann auch den Blick öffnen dafür, was man doch alles hat und dass man das nicht alles aufs Spiel setzt. Und gerade wenn Kinder da sind, also das ist ja oft so, so schlimm. Also bei manchen Kindern, das geht am Selbstmord runter.
Ich denke auch, ein Pfarrer von einer Gemeinde hat doch Einblick in ganz viele Familien und ganz viele unterschiedliche Situationen. Und er kann natürlich auch dort ein Stück Hoffnung auch weitergeben von anderen, die vielleicht durch schwierige Phasen durchgegangen sind. Er kann sagen, schaut, hier sind zwei durch tiefe Wasser gegangen und sind wieder herausgekommen mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft und haben es geschafft. Und ich denke auch, ein weiteres Argument für mich ist, in der Wirtschaft, da hat man das schon lange erkannt, dass man Berater von außen braucht, die gar nichts mit dem Betrieb zu tun haben, sondern die dann reinkommen und sagen, hier und hier und hier, da muss man in diesem Betrieb aufpassen. Und ich denke, eine solche Funktion kann auch der Pfarrer oder Seelsorger, es gibt ja auch andere pastorale Mitarbeiter, durchaus in einer Ehe haben, dass er, wie Sie eben gesagt haben, der Außenstehende ist, der viel leichter Dinge sieht, die vor sich gegangen sind, die man vielleicht so ja in der angespannten Situation gar nicht erkennt.
Ja, also, ich meine, das ist ja wie bei einem Arzt auch. Ein Arzt muss nicht sämtliche Krankheiten gehabt haben, um mitreden zu können, wie ein Krankheitsverlauf ist. Und der weiß auch, was man jetzt für Mittel anwenden kann. Und so ist beim Priester auch. Er wird auch dies und jenes ihnen dann raten und sagen, schaut, probiert doch das einmal und so weiter. Aber es ist also sehr unterschiedlich, dass Leute da auf einen zukommen. Sehr, sehr unterschiedlich.
Der Herr Schwind, soweit mal vielen Dank. Ich denke, wir machen heute nicht noch ein weiteres Kapitel auf. Wir werden da nächste Woche weiterarbeiten an diesem Kapitel, das Sakrament der Ehe. Herzliches Dankeschön für die Einblicke, für die Erläuterungen, die Sie uns heute gegeben haben. Und ich denke, es ist wirklich, vor allem möchten wir in dieser Sendung denjenigen Mut machen, die in einer schwierigen Situation leben, die das vielleicht in ihrer Ehe gerade eine schwere Situation durchmachen, die in einer Krise sind, dass sie auf Seelsorger, auf den Pfarrer zugehen, auf Menschen in ihrer Umgebung, vielleicht auch ein Ehepaar aus ihrer Gemeinde, wo sie sehen, bei denen funktioniert's, vielleicht können die uns Rat und Hilfe geben. Und dann natürlich der erste Punkt, den man angehen sollte, ist das Gebet. Sie haben das vorher schön erwähnt, der Herr Schwind, eine Wallfahrt zu machen. Wir sind ja gerade wieder dabei, das Wallfahren auch zu entdecken. Santiago ist einer der Wallfahrtswege, der fast schon überfüllt ist. Und ich denke, das ist ein hoffnungsvolles Zeichen in unserer Zeit, dass die Menschen entdecken, sie müssen sich auf den Weg machen, auf den Weg zu Gott, um zum einen Versöhnung zu leben, Buße zu leben und sich auch neu zu entdecken im Licht Gottes. Der Herr Schwind, ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung noch den Segen geben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen.